Liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute Morgen die zentrale Aussage aus Hebräer 13, Vers 8 zum Thema im Zusammenhang der Verse 7 folgende. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gestern, heute und zukünftig in alle Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, was ist euch die liebste Zeit? Gestern, heute oder in Zukunft? Schaue ich die Jüngeren unter uns an, dann sind sie bestimmt verliebt in die Zukunft. Ich erinnere mich noch dran, als ich ein Dreirädchen hatte, träumte ich vom Roller. Als ich eine Rolle hatte vom Fahrrad, als ich ein Fahrrad hatte vom Moped, als ich ein Moped hatte vom Auto. Als ich im Kindergarten war, träumte ich von der Schule. Kaum war ich in der Schule, träumte ich davon, da wieder rauszukommen. Junge Leute träumen von der Zukunft. Und wenn wir uns wahrhaftig überlegen, was war denn das Schönste an unserer Kindheit, dann können einige sagen, die Geborgenheit, die Erfüllung, die Liebe, die ich erfuhr. Aber viele werden sagen, das Schönste an meiner Kindheit war die Zukunft, die ich hatte. Ich hatte noch alles vor mir, die ganze Zukunft, das Leben lag vor mir. Und so ist es in der Regel, dass wir als Menschen aus unserer Vergangenheit heraus leben, immer in die Zukunft hinein und dann immer sagen, wenn ich mal in der Schule bin, wenn ich mal aus der Schule rauskomme, wenn ich mein erstes Geld verdiene, wenn ich mal in Rente bin und dann, wenn ich mal im Pflegeheim bin und ich mir selber kochen muss. Immer sagen wir, das Eigentliche findet in der Zukunft statt. Irgendwann einmal aber, interessanterweise, kippt das bei uns um. Unser halbes Leben reden wir von dem, was vor uns liegt. Und dann plötzlich erzählen wir unseren Kindern und Enkeln, wie schön früher alles war und wie schlecht es heute ist. Wenn wir unser halbes Leben uns immer auf das freuen, was kommt, und die andere Hälfte darüber klagen, dass es früher schöner war, wann hat dann eigentlich das Leben stattgefunden? In dem Augenblick des Umschwangs? Von Vorfreude zu schöner Erinnerung. Wir sind als Menschen drollige Wesen, denn wir leben mit unserer Zeit immer so, dass wir das Eigentliche woanders suchen. Wo ist der Höhepunkt deines Lebens? Nun, Christus gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wann ist Christus am meisten Christus in deinem Leben? Heute noch nicht, erst in Zukunft? Heute nicht mehr, das war früher einmal? Wenn wir auf Christus schauen, bekommt unser Leben eine neue Mitte und es bekommt eine neue Kontinuität, eine bleibende Orientierung im Gestern, im Heute und in aller Zukunft und Ewigkeit. Woran liegt es denn, dass wir als Menschen entweder von der Zukunft träumen oder wehmütig an die Vergangenheit denken? Nun, es liegt daran, dass wir als Menschen unterwegs sind, dass wir nicht fertig sind. So eine Kirchenbank, die wird irgendwann mal produziert, dann ist sie fertig, dann steht sie da, dann ist sie, was sie ist, bis sie auseinanderfällt, weil der Kirchenbesuch zunimmt und irgendwann die Last zu groß wird für eine Kirchenbank. Träumen wir davon. Eine Bank ist eine Bank und sie ist fertig. Als Menschen sind wir aber nicht fertig. Wir sind unterwegs. Wir werden geschaffen mit einer Bestimmung. Wir werden geschaffen mit Träumen. Wir werden geschaffen mit Sehnsüchten. Wir sind als Menschen unterwegs. Und wer sich zu Hause die Zeit nimmt, das ganze Kapitel 13 des Hebräerbriefs zu lesen, da wird auch deutlich, wo suchen Menschen denn ihre Sehnsucht zu befriedigen? Es wird davon gesprochen, dass die zwischenmenschliche Beziehung so wichtig ist. Und zugleich wird darauf hingewiesen, es gibt nicht nur geschwisterliche Liebe, in der wir uns gegenseitig wertschätzen, sondern es gibt es auch, dass eben 50-jährige Männer, anstatt erwachsen zu werden, Frau und Kinder sitzen zu lassen und mit der Sekretärin durchbrennen. Es wird ermahnt, seht zu, dass ihr eure Familien- und Ehebeziehung verantwortlich gestaltet. Es wird gesagt, seid nicht geldgierig. Unsere Offenheit, unsere Sehnsucht kann sich am Geld festmachen. Und ob jemand geizig ist, wir sind ja hier nicht bei den Schwaben, sondern wir sind ja in Mannheim, das ist ein Heimvorteil jetzt für Sie. Nicht? Man sagt Ihnen ja nicht den Geiz so nach. Bei den Schwaben ist die Sparsamkeit schon ein bisschen Programm und gehört zur Frömmigkeit. Also hier sind wir ja weit weg von dem, aber kennen wir das nicht? Wir verlangen Sicherheit, wir haben Träume und wir geben uns der Illusion hin, hätten wir doppelt so viel Geld, wären wir doppelt so glücklich. Es gibt sehr reiche Menschen, die nehmen sich das Leben vor Verzweiflung. Und es gibt Menschen mit wenig Geld, so sehr man das ändern muss, dass man natürlich gesund leben kann, aber die können glücklich sein in ihrer Bescheidenheit. Die ersten Christen waren nicht reich. Die ersten Christen hatten sogar Schwierigkeiten mit ihrem Beruf bekommen, wegen ihres Glaubens. Und sie werden ermuntert, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Rennt nicht weg von euren Familien, macht euch nicht abhängig vom Geld. Und sucht nicht in allen möglichen religiösen Dingen eure Lösungen. Unser Text geht nämlich weiter, indem der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, macht euch nicht abhängig von Reinheitsvorschriften und von Speisegeboten. Nun kenne ich heute keine christliche Religion und Prägung und Sekte mehr, die sich so richtig am Essen festmacht. Aber das Putzige ist, dass außerhalb der Kirchen das Essen zum Thema wird. Und viele Psychologen, man kann es immer wieder lesen, und Therapeuten warnen davor, dass wir heute das Essen so zum Thema machen, als wäre es eine Religion. Die einen kommen vom Essen nicht weg, die anderen gönnen sich kein Essen und werden magersüchtig. Und manche, das habe ich schon erlebt, können noch 3 Wochen nach einem Essen genau erzählen, wie ein Menü aufgebaut war, als wäre das der Sinn des Lebens. Möchte ich hier moralisieren? Überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Ich möchte deutlich machen, dass wir als Menschen mit einer Sehnsucht, mit einer Offenheit, mit einer Lebenssehnsucht auf die Welt gekommen sind, auf den Weg gestellt sind. Aber was suchen wir eigentlich? In Wahrheit suchen wir Beziehung. Wenn jemand unglücklich verliebt ist, und aus lauter Verzweiflung 10 Tafeln Schokolade isst, dann hat er nicht in Wirklichkeit die Schokolade im Sinn. Er ist verliebt und träumt von Beziehung, aber er kompensiert es. Wenn ich mich schwach fühle und stark auftrete, mit Ellbogen mich durchsetze, dann ist es in Wahrheit Anerkennung und Liebe, die ich will. Wir sind als Menschen Beziehungswesen. Als Ebenbild Gottes sind wir geschaffen, das heißt als Gegenüber. Wir können als Menschen nur in Gemeinschaft und Beziehung ganz erfüllt leben. Mich hat es so fasziniert, als ich habe selber den Krieg nicht mehr erlebt, sondern bin danach geboren, Aber als ich hörte, dass Menschen es fertig brachten, sich in Bombenkellern zu verlieben, manche im Krieg sich verlobt haben, wenn der Mann, der Verlobte, an die Front ging, und man fragt sich, wie kann man denn so unvernünftig sein, mitten im Krieg, mitten in der Not eine Beziehung anzufangen? Nun, vernünftig mag es nicht gewesen sein. Es hat aber die tiefe Erkenntnis zur Grundlage gehabt, dass wir als Menschen Beziehung brauchen. Und dass wir aus der Beziehung heraus Kraft schöpfen, dass wir aus der Beziehung heraus Hoffnung schöpfen. Und so erlebe ich es auch in meinen Vorlesungen, dass im Wintersemester hier ein Student sitzt und da eine Studentin und beide ganz fleißig arbeiten, aber sie sehen etwas angestrengt aus. Und dann ist Sommersemester und sie lernen sich kennen und sie lernen sich lieben und sie rücken immer näher zueinander und plötzlich sind es neue Menschen. Wie kann das sein? Es ist derselbe Professor, es ist dasselbe Neue Testament, das ich lese, es ist dasselbe Tübingen und derselbe Hörsaal. Das Einzige, was sich verändert hat, zwei haben zueinander gefunden. Die Beziehung orientiert ihr Leben neu. Wir sind als Menschen Beziehungswesen. Nun mag mancher sagen, ja, das kann ich bei dem einen und dem anderen nachvollziehen. Und wenn man guckt, was Frauen im Fernsehen angucken, während Männer Sportschau gucken, Rosamunde Pilcher, dann glaubt man, Beziehung muss doch ein Traum sein, Beziehung muss eine Vision sein für das Leben. Aber gibt es nicht Menschen, die keine Beziehung brauchen? Ja, ist es nicht gerade bei uns im Beruf so? Da gibt es Egoisten, die so sich selber sehen, auch außerhalb des Berufes. Da gibt es Menschen, die so ablehnend sind. Da hat man doch den Eindruck, die hat Gott als Einzelgänger geschaffen. Aber das ist ein Irrtum. Sie sind nur so garstig, weil sie eigentlich Liebe brauchen. Sie sind so ehrgeizig und feindlich, weil sie sich im tiefsten Herzen, sie mögen es gar nicht wissen, eigentlich nach Geborgenheit und Gemeinschaft sehnen. Wir haben zu Hause Goldfische im Garten, die schwimmen ganz vergnügt und friedlich im Wasser herum. Wenn einer aber leichtsinnig wird und beim Sprung nach einer Fliege aus dem Wasser rausgeht, braucht er dann Wasser oder braucht er es nicht? Natürlich braucht er es. Ein Fisch braucht das Wasser zum Leben, wie ein Mensch die Beziehung. Aber wenn der Fisch rausspringt, dann hüpft er, dann ist er lebendig. Man könnte ihn angucken und meinen, hier ist jetzt ein Fisch, der braucht kein Wasser, der kann es auch ohne. So sind Menschen, die so stark tun, dass sie keine Beziehung brauchen. So erklärt es sich, dass manche von uns sich so isoliert und geschützt leben, so eingemauert. In Wahrheit ist es ein Schrei nach Liebe. Nun haben wir alle genug Lebenserfahrung und auch die Jüngsten unter uns, um zu wissen, dass unsere Welt zugleich nicht darauf eingestellt ist. Das heißt, wir leben nicht, ich denke auch in Mannheim nicht, in Tübingen jedenfalls tun wir es nicht, in einer heilen Welt. Unsere Gesellschaft ist nicht beziehungsbetont. Sie ist nicht gerecht und zugewandt. Unsere Schulen sind nicht das, einige Jüngere unter uns werden das nur zu gut wissen, wo wir nur Liebe und Anerkennung und Zuwendung bekommen, sodass wir sagen, das ist ein erlöstes Heute. Es hat ja Grund, wenn Schüler davon träumen, dass die Schule irgendwann mal endlich aufhört. Was machen wir jetzt mit einem Menschen, der für die Beziehung geschaffen ist und einer Welt, die egoistisch, ungerecht und einsam ist? Wir reden von unserem Thema heute Morgen. Warum ist es so wichtig, dass wir als Christen von Jesus Christus reden? Und dass wir zentral von ihm reden, gestern, heute und in alle Ewigkeit? Warum ist es so wichtig, dass wir ausgerechnet von Christus reden? Und nicht einfach sagen, naja, es gibt ja verschiedene Religionen, reden wir doch einfach nur von Gott oder reden wir vom Leben? Oder reden wir von der Hoffnung? Oder reden wir von der Liebe? Weil alleine Jesus Christus die Garantie ist dafür, dass mir Leben und Liebe gilt. Hätten wir Jesus Christus nicht, wir wüssten nicht, ob diese Geschichte einen Sinn hat oder wahnsinnig ausgeht. Schauen wir zurück in die Geschichte. Was gab es für Kriege? Schauen wir in die Gegenwart. Was gibt es für Ungerechtigkeit, für Unterdrückung, für Kriegswirren auf der ganzen Welt? Hätten wir Christus nicht? Wir müssten fürchten, die Welt und die Menschheit bringt sich selber um. Ja, sagen einige, aber ich habe ja meine Natur. Und in der Natur habe ich die Harmonie, da brauche ich Christus nicht. Ja, das ist schon richtig. Wir stiegen eben aus dem Auto aus und haben euch Mannheimer darum beneidet, dass bei euch die Linden schon blühen. Herrlich, das ist Himmel auf Erden. Und dann haben wir die Karnickel gesehen, wie sie über die Wiese springen. Das ist also wie Schöpfung pur in Mannheim. Hätten wir aber etwas länger hingeguckt, dann hätten wir auch den Fuchs gesehen, dann hätten wir den Jäger gesehen, dann hätten wir gesehen, wie ein Tier das andere auffrisst oder ein Karnickel und das Auto kommt und plötzlich ist die ganze Romantik zerstört. Die Schöpfung ist faszinierend und die Schöpfung ist zugleich als Natur auch grausam. Das heißt, unsere Geschichte und die Natur, sie haben Faszinierendes, sie haben Schönes, Erfüllendes, aber zugleich auch Irritierendes, Zerstörendes. Dinge, die uns irritieren. Ja, sagen wir, die Geschichte ist vieldeutig, die Natur ist vieldeutig. Aber ich ruhe in mir selbst, ich ruhe in meinem Leben. Das ist der Pol, an dem ich mich orientiere. Aber ist unser Leben aus sich selbst heraus so heil und erlöst, dass wir uns einfach in uns selbst ausruhen können und können sagen, hier bin ich ganz bei mir selbst, versöhnt mit mir selbst? Haben wir nicht offene Fragen? Haben wir nicht Nöte? Ganz konkrete äußere Nöte, finanziell, von unserer Situation her. Aber auch innere Nöte und Einsamkeit. Und ich rede jetzt gar nicht nur von denen, die nicht glauben können, die Christus nicht kennen, sondern ich rede durchaus auch von uns als Christen. Ist unser Leben schon gegenwärtig in sich selbst ganz erlöst und versöhnt? Jeder, der ehrlich ist, wird feststellen, das ist nicht so. Wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir offen miteinander reden, dann fällt uns vieles ein. Und könnten wir, was wir vielleicht glücklicherweise nicht können, uns jetzt gegenseitig in die Herzen schauen, könnten wir all die Not, all die Sorgen, die wir heute mitgebracht haben, die uns gerade bestimmen, zusammentun und gemeinsam anschauen, vielleicht wären wir erschrocken. Über die Krankheiten, die uns plagen, über die Sorgen und Ängste und die Schmerzen des Verlustes, die uns bestimmen. Wir sind als Menschen angelegt zur Gemeinschaft und leiden doch zugleich an unserer Unabgeschlossenheit und Einsamkeit. Warum sprechen wir von Jesus Christus? Weil Jesus Christus schon gestern kam, in der Vergangenheit kam und nun nicht einfach als Lehrer sagte, mach diesmal besser und dies anders. Weil er nicht kam und hat moralisiert, wie wir es so gerne als Lehrer, als Pfarrer und Professoren tun oder wie wir es als Psychologen und Politiker tun mögen, dass wir den Leuten sagen, dies sollt ihr tun und jenes nicht. Er kam. Der Hebräerbrief sagt es, wie ein hoher Priester, anders als sonst alle Kleriker. Er kam zu uns Schwachen in seiner starken Liebe, um bei uns zu sein, mit uns zu tragen, uns zu verstehen und unsere Schuld zu teilen, auf sich zu nehmen, unsere Angst vor dem Tod selber zu erfahren, und auf sich zu nehmen. Wir haben keinen Priester oder König oder Propheten, der nicht mitleiden könnte mit uns, sondern der alles gelitten hat wie wir, aber ohne Trennung von seinem Vater, ohne Sünde. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal einen Gemeindevortrag zur Versöhnung hielt und dort deutlich machte, dass Versöhnung bedeutet, dass Gott mich mit sich versöhnt. Und zweitens, dass Gott will, dass wir uns untereinander versöhnen und diese Liebe und Vergebung schenken. Und dass Gott drittens will, dass wir uns mit unserem eigenen Leben versöhnen dürfen. Und danach kam eine Dame zu mir und sagte: Herr Eckstein, ich habe genau hingehört. Das mit dem Ersten glaube ich, weil Gott so ist, dass er mir vergeben kann. Er ist Gott, ich glaube, dass er das kann. Bei dem Zweiten weiß ich, dass es notwendig ist. Ich weiß ja selber, wenn ich nachtragend bin, dass das keine Zukunft hat. Ich weiß ja selber, dass es nicht weiterführt, wenn ich dickköpfig bin. Ich sehe ein, ich muss mich mit anderen versöhnen. Aber wissen Sie, was mir am schwersten fällt? Mich mit mir selbst und meiner Vergangenheit zu versöhnen. Es wahr sein zu lassen. Es nicht schön zu reden, sondern zu sagen, mein Leben war, wie es war. Es gab viel Schönes und es gab Leid. Und alles akzeptiere ich und schaue es an in der Liebe Gottes. Gott liebt mich so, wie ich war und bin. Das kann nur Gott. Und dass Gott so ist, das wissen wir nur durch Jesus Christus. Hätten wir Christus nicht, müssten wir uns Gott nicht als einen gerechten Richter vorstellen, der sagt, am jüngsten Tag werden nur die Gerechten und Vollkommenen vor mir bestehen. Und alle, die nicht vollkommen und gerecht waren, die werden dann verdammt und verurteilt werden. Wo gibt es einen Gott, der nicht nur selber treu ist, sondern dann auch noch auf die Seite der Menschen tritt und ihre Untreue aushält und übernimmt? Der bereit ist, selbst gerecht zu sein und dann auch noch gerecht zu machen, die von sich aus nicht gerecht sein können. Christus kam als Gottes Sohn auf die Welt, um uns Gottes voraussetzungslose und bedingungslose Liebe vor Augen zu stellen, nahezubringen und vorzuleben. Es gibt niemanden in diesem Raum, den Gott nicht vollkommen liebt. Nein, nein, nicht ausweichen. Ich weiß, Gott liebt, wenn ich fromm bin, wenn ich Gutes tue, wenn ich mich um andere kümmere. Gott liebt uns, wie wir sind. Dass Gott nicht sagt, jetzt musst du auch so bleiben, wie du bist, das werden wir später hören von Bruder Hille. Aber dass er uns liebt, so wie wir herkommen mit all dem, was wir mitbringen, das ist uns von gestern her gesagt. Wir bekommen bei Christus eine neue Vergangenheit. Da sagen wir, das ist aber etwas putzig. Wie kann ich meine Vergangenheit ändern? Die ist doch schon faktisch festgelegt. So hat auch schon Nikodemus Jesus gefragt. Wie kann denn einer von Neuem geboren werden? Wie kann denn einer einen neuen Ursprung bekommen? Das Wunder kann nur Christus machen. Er kann mir eine neue Vergangenheit schenken. Und wenn einer noch mit 40 und 50 und 60 Jahren, wie ich das schon erlebt habe im Gespräch, sagt, ja, aber ich hatte Eltern, die mich nicht geliebt haben oder meine Lehrer waren so grausam, deshalb bin ich so, wie ich bin. Irgendwann müssen wir erwachsen werden. Christus wird mit unserer Vergangenheit fertig. Aber mehr. Christus war nicht nur gestern, Christus ist heute. Und es wird direkt vor unseren Versen so wunderbar gesagt, den Christen, die sich nicht abhängig machen sollen von Geldgier, von Streit, von dem Rauslaufen aus Beziehungen. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das hat der Herr zu Josua gesagt. Josua sollte von Mose das Amt übernehmen. Und er fühlte sich in seiner Gegenwart völlig überfordert. Dies sagt Gott zu jedem von uns. Ich bin bei dir. Du fühlst es oder fühlst es nicht. Du erfährst es gerade bestätigt in deinem Leben. Oder du meinst das Gegenteil zu erleben. Nicht Gottes Nähe, sondern Gottes Ferne. Nicht seine Liebe und Fürsorge, sondern das Alleingelassenwerden, dass du nicht verstehst, wieso du so leidest, wieso du so einsam bist, wieso dir alles misslingt. Ich will nicht von dir weichen. Wir haben einen Hohenpriester, der uns versteht. Denn er hat all das mitgemacht, all die Einsamkeit. Und er ist sogar unseren Tod gestorben, sodass keiner von uns mehr seinen Tod sterben muss. Keiner von uns kann den Tod der Gottesferne mehr sterben, wenn er sich an Christus hält. Denn Christus ist uns vorgestorben und vor uns auferstanden, sodass wir selbst in der Todesstunde noch bei ihm sind und er bei uns. Nun sagen wir ungeduldig, aber ich sehe das nicht. Und unsere jungen Leute, die suchen Gottesdienstformen und Frömmigkeit, in denen man das viel mehr erlebt, in denen man das viel mehr fühlt und bestätigt bekommt. Das ist der Glaube des Hebräerbriefes, den er groß macht. Das ist der Glaube der Lehre, an den wir uns orientieren sollen, wie der Text sagt. Was ist Glaube im Hebräerbrief? Glaube ist, so sagt es das große Kapitel 11, dass Menschen feststehen bei dem, was sie hoffen und dass sie überwältigt sind von dem, was sie nicht sehen. Ein kleines Kind, das fasziniert uns immer wieder, lebt ganz im Hier und Jetzt. Es kann, überrascht von etwas Angenehmem, plötzlich strahlen, obwohl eben noch es geregnet hat. Aber wenn etwas wehtut, ist die Freude gleich vergessen und es fängt an zu weinen und zu schreien. Ein Kind lebt in der Sekunde. Schön, wenn wir als Erwachsene noch in der Sekunde leben können, im Hier und Jetzt. Aber Erwachsene können mehr als im Hier und Jetzt leben. Sie können sich auch an Schönes erinnern und auf Schönes hoffen. Glauben bedeutet, dass ich mich von dem her verstehe, was ich gerade nicht fühle, was mir gerade nicht bestätigt wird. Dass ich weiß, es gibt diese Realität von morgen und von dort, wo Gott ist. Ein anderes Beispiel werde ich auch nie vergessen, als ich einmal über die Hoffnung predigte. Und es kam anschließend eine ältere Dame zu mir und strahlte so, dass ich nicht wusste, wie ich es mir erklären sollte. Und sie sagte, Herr Eckstein, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Das ist das Schönste, was man einem Prediger sagen kann. Dann ist das Wort bei den Leuten angekommen. Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Ich habe nämlich davon gesprochen, dass das Leben mit der Zukunft, mit der Hoffnung für uns so wichtig ist im Leben. Nicht erst, wenn das Schöne eintritt, ist es Realität. Sondern das Schöne an der Hoffnung ist, sie wirkt schon in Vorfreude. So wie wir als Kinder im Advent Weihnachten schon vorweggenommen haben, uns gefreut haben auf Weihnachten, so wie wir uns auf einen Urlaub freuen, so leben die Hoffenden schon in der Zukunft. Sie haben mehr als die, die nur die Gegenwart haben. Und diese Dame sagt, stellen Sie sich vor, meine Familie, meine Kinder mit den Enkeln leben in Australien. Und dann haben sie mir vor 2 Wochen eine Postkarte geschickt, Oma, im Sommer kommen wir zu Besuch. Herr Eckstein, seitdem ist mein Leben wie verwandelt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sehe ich die Karte auf meinem Nachttisch. Und während ich vorher noch sagte, was soll der Tag schon bringen, fällt mir ein, meine Kinder und Enkel kommen und der ganze Tag ist von Freude erfüllt. Ich lebe in Vorfreude erfüllt. Die Zimperlein, die schmerzen noch genauso. Das Unbehagen war genau das Gleiche bei der Dame. Der Alltag hat sich gar nicht geändert und doch war alles anders. Warum? Sie wusste von etwas, was in Zukunft auf sie zukommt und von dem her hat sie gelebt. Warum waren die ersten Christen so erfreut? Ging es denen besser? Nein? Ich weiß jetzt nicht, wie es uns im Einzelnen geht, aber aufs Ganze gesehen kann ich euch festsagen, die ersten Christen hatten äußerlich gesehen eine viel erbärmlichere und ärmere Situation als wir im Durchschnitt. Warum freuten sie sich so? Sie wussten, dass der Christus, der sie vollkommen geliebt hat und sein Leben gab. Dass der Christus, der vollkommen sie liebt und jetzt bei ihnen ist, sie fühlen es oder fühlen es nicht, dass der einmal kommt und sie vollkommen erlösen und beglücken und erfreuen wird. Die Worte unseres Textes gehen weiter. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wenn ich am Anfang von der Zukunft sprach und habe unsere Jüngeren angeguckt, das Schönste kommt noch, gucke ich jetzt die Älteren an. Auch wir dürfen nicht nur zurückschauen auf die schönen Zeiten, die mal waren. Christen werden nicht nur älter. Älter werden wir auch. Manchmal kommt jemand zu mir, der mich als Jugendlicher schon kannte und sagt, Herr Eckstein, Sie sind auch älter geworden. Ja, wie denn auch anders? Wir werden alle älter, ganz klar. Aber Christen werden nicht nur älter, sondern sie werden gleichzeitig jünger. Unser äußerer Mensch wird älter, ob wir glauben oder nicht. Aber unser innerer wird täglich erneuert. Wann haben wir das letzte Mal Geburtstag gefeiert und haben uns gratuliert, dass wir ein Jahr näher am Ziel sind als damals, als wir geboren wurden? Bisschen komisch? Nee. So sagt Paulus in Römer 13. Leute, es ist Zeit aufzuwachen im Glauben. Die Nacht ist vorgerückt, denn die Stunde ist jetzt schon viel näher, dass Christus kommt, um uns zu erlösen, als damals, als wir gläubig wurden. Christen leben nicht ab, sie leben an. Wohin schauen wir im Glauben? Es kann sein, wir sind heute Morgen durch die Tür gekommen und haben halb zufrieden gedacht, na, hier geht's mir nicht so gut. Und was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt? Das ist ja kein guter Start. Dass wir etwas missmutig in den Tag gegangen sind. Wie schön wäre es, wenn wir nach Hause gehen und blicken im Glauben auf Gott und seine Liebe, der schon immer da war, bevor es uns gab, der jetzt da ist, auch wenn wir es nicht fühlen, und der da sein wird in der Stunde unseres Sterbens. Und wenn unsere Lieben uns verabschieden und unseren Leib beerdigen, hat er uns schon ergriffen und wir sind in seiner bleibenden Stadt. Denn Christen mögen wohl auch sterben, aber Christen können nicht tot sein. Denn die Beziehung, die er zu uns hat, die gibt er nie mehr auf. Wisst ihr jetzt, warum es so wichtig ist, dass Jesus Christus gestern und heute und in alle Ewigkeit derselbe ist und der ist, der für uns da ist? Er wird uns ganz gewiss niemals mehr im Stich lassen. Dankeschön.